Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Weißt du, welches Team in der zweiten Liga Stand Sonntagmorgen als einziges gespielt hat und kein Gegentor kassiert hat?
Puh, die Fortuna vielleicht?
Ja, ganz genau.
Nicht schlecht, ja. Ich habe auch einen spannenden Fakt für dich, Thorsten.
Okay.
Weißt du, welche beiden Zahlen nicht mehr verfügbar waren, als ich mir mein Trikot beflocken lassen wollte im Fanshop?
Die 8 und die 7.
Ganz nah dran, die Nummern 1 und 2. Und das schränkt natürlich wahnsinnig ein, wenn man sich den Trikot beflocken lassen möchte. Ich hatte dann den Ausweichnamen Gavori schon ausgewählt. Dann lag das Trikot auf der Presse und da sagte mir, ah, nee, da habe ich zwar die Nummern, aber da habe ich den Namen nicht mehr. Ja, und jetzt werden wir das Ganze einfach auf nächste Woche verschieben und dann hoffe ich, dass viele Einsen und Zweien wieder nachproduziert wurden, damit ich meinen Trikotwunsch mir auch erfüllen kann. Und was das ist, das hören wir dann nächste Woche.
Eine tolle Geschichte, weitere tolle Geschichten, zum Beispiel vom ersten Heimsieg der Fortuna und ersten Saisonsieg, die hören wir jetzt nach dem Vorspann.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Ja, hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Hier ist Gebrabbel Rot-Weiß und mit mir, nicht im Studio oder im Raum, sitzt
der Andi in seinem Studioraumkeller. Und auch von mir ein fröhliches Hallo an die Runde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt den gestrigen Spieltag gut verdaut, warum auch nicht. Und habt Lust, mit uns hier die nächste Zeit zu verbringen.
Ja, wunderbar. Wir starten natürlich sofort voll rein, nicht mit dem gestrigen Spiel, sondern mit der Leserpost.
Ja. Oh, da ist ja säckeweise, waschkörbeweise Leserpost gekommen. Vielen Dank dafür.
Vor allem, wo wir gar keine Adresse haben, an die man die schicken kann. Aber das ist ganz verrückt. Aber ich habe hier die erste Zuhörerin, die uns, ja, Leserpost ist auch clever, ne, bei dem Podcast. Nennen wir es mal Zuhörerpost. Das ist die Lena aus Oberdorf. Die fragt, wieso kam die Brezel nicht in der letzten Folge vor, obwohl das im Vorspann versprochen wurde?
Boah, sollten wir im Vorspann Dinge erzählen, die gar nichts mit der Folge zu tun haben? Das könnte natürlich auf der einen Seite sein, auf der anderen Seite, Thorsten, Brezeln ist ja deine Expertise. Also, was hat die Brezel mit der Folge zu tun?
Nichts. So, nächste Frage. Domi aus Willig fragt, oder sagt vielmehr, Werder war 92 nicht Pokalsieger, sondern Hannover. Andi, was hast du zu diesem Fakt zu sagen?
Ja, da muss ich die sprichwörtliche Asche auf mein Haupt streuen. Das ist mir im Nachgang der Folge auch aufgefallen, als ich dann diesen Fakt nochmal recherchiert habe. Natürlich wurde die längste Laola-Welle der Welt nicht zur Feier des Pokalsieges oder des DFB-Pokalsieges, sondern es war die Feier eines anderen Pokalsieges. Der SV Werder Bremen hat nämlich 1992 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. 2:0 gegen den AS Monaco. Danke, Domi. Habe ich auch gemerkt. Ja, jetzt wissen wir es alle.
Tja, das wird wahrscheinlich noch häufiger vorkommen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen uns bei der Faktenlage ein bisschen korrigieren. Ja, und final noch, Bernd aus Stromberg sagt, hat Thorsten Paderborn bei den Aufstiegskandidaten vergessen.
Ja, sag mal, Thorsten, hast du die vergessen?
Nö. Ja, nächste Frage. Nein, okay, ich kann ein Wort mehr dazu sagen. Paderborn hat mit Justwan und Schallenberg zwei sehr wichtige Spieler verloren, hat zusätzlich jetzt mit Max Kruse natürlich einen spektakulären, aber auch sehr risikoreichen Transfer getätigt. Und dann haben wir natürlich noch die ganze Geschichte um unseren Lieblingstrainer Lukas, naja, ist unser zweitliebster Trainer nach Tim Walter, Lukas Kwasniok bei Paderborn, der ein paar sehr unschöne Vorwürfe in Mallorca im Moment für sich im Raum hat stehen oder im Raum stehen hat. Er soll dort sich sehr ungebührlich oder mehr gegenüber einer Frau oder mehreren Frauen verhalten haben. Wir werden sehen, was aus der Nummer wird. Ich sehe da ein bisschen Probleme auf Paderborn zurasen, sodass ich sie tatsächlich nicht auf dem Schirm für ganz oben habe.
Aber du weißt doch, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca, Thorsten. Das kann strafrechtlich auf gar keinen Fall relevant sein.
Ja, ist ein schwieriges Thema. Darum also jetzt nicht, weil wir uns hier jetzt nicht zu strafrechtlichen Dingen äußern können. Aber ich finde das tatsächlich sehr fragwürdig, dass dieser Mann aktuell noch in Paderborn Trainer sein darf. Aber das muss natürlich der SC Paderborn selber wissen, wie er damit umgeht. Ja, das war die Leserpost, die sich als Zuhörerpost entpuppte. Wir wollen aber sofort in medias res gehen, weil es natürlich noch ganz frisch ist, was auch daran liegt, dass ich diese Nacht nochmal geguckt habe, das Spiel im Real Life, mir den ganzen Sky-Quatsch auch nochmal gegeben habe, wie Co-Kommentator Sören Gonter das Spiel gesehen hat. Immerhin war Tusche auf einer Hochzeit, was für ein Glück für die Fortuna-Fans, die das Spiel im Fernsehen geguckt haben. Ja, wir starten gleich rein. Wie gesagt, 1:0 Erfolg gegen die abgestiegene Hertha. Ich denke, wir müssen ja noch nicht ein Fazit, ein großes ziehen, aber ein ordentlicher Start, sicherlich kein brillanter Start. Es war kein Spiel, um fußballerisch zu brillieren. Aber wir haben es, denke ich, verdient gewonnen und ja, können uns darüber freuen, dass der Start in die Saison durchaus ordentlich damit gelungen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Spektakel vom Eröffnungsspiel am Freitagabend, das war nicht zu wiederholen, das war auch nicht zu erwarten. Weder die Fortuna noch die Hertha spielen so einen extrem offensiven Hurra-Fußball, wie es Schalke und auch der HSV ja gerne sich auf die Fahnen schreiben. Das war eine etwas abgeklärtere Variante gestern. Was ich ganz spannend fand, war so zu sehen in den ersten 3 Minuten, 5 Minuten vielleicht, wie die Fortuna erstmal ins Spiel kommen musste. Also natürlich, es ist eine neue Saison, es ist ein erstes Spiel, die Vorbereitung war sehr ordentlich. Aber ich habe schon das ein oder andere Mal tatsächlich in den ersten 2-3 Minuten gezittert. Ein zu kurzer Pass von Kastenmeier, der dann geklärt werden muss. Eieieiei, also die ersten Minuten haben mir schon ein bisschen die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben, aber es wurde dann ja Gott sei Dank besser, auch wenn wir uns bis zur Pause nicht so richtig vors Tor kombinieren konnten.
Ich denke, wir gehen da mal ein bisschen durch. Ich finde es aber tatsächlich ganz normal, dass man im ersten Saisonspiel vor großer Kulisse gegen den Gegner, von dem man nicht so genau weiß, was man zu halten hat, noch ein bisschen unsicher ist und nervös ist. Das war sicherlich ein nervöser Anfang von beiden Teams. Und so kam es dann letztendlich auch, dass wir ja im Grunde kaum Torchancen hatten. Die Hertha im typischen Pal-Dardai-Fußball, der also aus einer sehr massiven Defensive besteht. Das ist vor allem gut im Abstiegskampf der Bundesliga. Klappt manchmal oder manchmal auch nicht. Und ist allerdings sicherlich schwierig, wenn man ein bisschen ambitionierter in der Zweitligasaison geht. Es sind aber letztendlich auch die Probleme von Hertha, ob man dann wirklich so agieren möchte oder nicht in der Zukunft. Fakt ist, dass sie uns enorm zugestellt haben und zwar ganz früh schon während des Spielaufbaus im Prinzip gestört haben. Also das heißt, die Verteidiger und auch Kastenmeier am Tor wurden angelaufen in dem Moment, in dem der Ball zum Beispiel bei einem Abstoß freigegeben wurde. Und das sorgte mitunter dafür, dass unser Spielaufbau gestört wurde. Wir haben jetzt nicht haarsträubende Ballverluste gehabt, das ist uns zum Glück nicht passiert. Aber insbesondere De Weijs hatte da hier bei dem einen oder anderen Ball, hatte dann doch so ein paar Probleme. Und du hattest es gerade schon so ein bisschen gesagt, wir sind eigentlich gar nicht vor Herthas Tor gekommen in dieser Phase. Ich glaube, es gab mal einmal eine Flanke von Gavori oder mal von Ioa. Aber das war es dann im Großen und Ganzen. Und die erste richtige Szene war dann eigentlich in der 15. Minute, allerdings auf Herthas Seite, die dann einen Konter hatten, bei dem der wirklich bei Hertha sehr auffällige Sefolk im Prinzip nach innen zieht, also Rechtsverteidiger, und dann einen Schuss knapp vorbei an Kastenmeiers Tor macht. Aber das war dann auch im Prinzip zu dieser Phase, also die erste Chancen, also als Chance so richtig kann man es nicht mal bezeichnen.
Nee, das stimmt. Es ist insgesamt, ja, das Mittelfeld hat uns, glaube ich, beiden auch gefehlt. Ne? Also wir wurden auf außen sehr gut zugestellt. Die Bindung, was ich ja auch in der Saisonvorschau-Folge gesagt habe, die Bindung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen hat noch nicht so funktioniert. Klar, Hertha hat es sehr, sehr gut gemacht, hat uns wirklich die Räume eng gemacht. Und da fehlte uns irgendwie wir hatten wahnsinnig viel Ballbesitz. Wir hatten zur Halbzeit, ich glaube, 63-65% Ballbesitz, aber haben zu wenig draus gemacht. Da hat die Passsicherheit war in Ordnung, Aber das letzte zündende Moment, dass wir wirklich mal gefährlich vors Tor gekommen sind, das hat mir wirklich gefehlt. Gab noch einen Schuss von Tanaka hinterher aus der zweiten Reihe mal, der in den Oberrang ging. Also hast du eine Torchance registriert in der Zeit?
Nee, also ich würde auch sagen, in der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften gegenseitig neutralisiert. Das Spiel fand größtenteils im Mittelfeld statt. Der Spielaufbau, also da wurden nicht nur die Verteidiger gestört, sondern auch Tanaka und Sobotka waren zugestanden teilweise. Also wirklich in Manndeckung, so wirklich ganz simples Defensivspielsystem, das entweder aus dem Mittelfeld von Hertha oder eben einer aus dem Sturm, also auch Niederlechner zum Beispiel zentral, Sobotka häufiger zugestellt, dass die Spiele einfach nicht angespielt werden konnten, dass dann der lange Ball kam und das sieht man auch statistisch in dieser Partie, die Hertha gerade in der Luft uns dann doch sehr überlegen war. Das heißt also, diese langen Bälle sind sehr wenig angekommen. Wir kommen nach ein bisschen zu Ginchek und Kopfballstärke und dem Thema, was ich letzte Woche hatte. Also der hat sich da gemüht nach Kräften, hatte aber da meist mit Toni Leistner wirklich auch einen Verteidiger gegen sich, der sich in der Luft auch zu behaupten weiß. So, dass also auch diese langen Bälle oder das lange Hafer wenig angekommen ist. Und ich hatte eben schon Zerfolg bei Hertha genannt auf der rechten Seite, der wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat und damit auch Ioa so ein bisschen aus der Partie genommen hat. Ioa, um das vielleicht so vorab zu nehmen, heute sehr bemüht, aber wirklich relativ glücklos. Aber gut, auf der anderen Seite Felix Klaus größtenteils auch. Felix Klaus ist auch das Stichwort. Es wurde dann letztendlich, ja, also die Chance wurde dann verhindert, aber nach einer Ecke rutschte Felix Klaus dann einmal kurz weg, sodass Hertha kurzzeitig mit 3-2 in den Konter kam. Also das war wirklich das Einzige, was Hertha ein Offensivspiel zu bieten hatte, dass sie also über Konter das versucht haben. Und in dieser Szene, da ich glaube Rehse war es dann, der den Ball durchs Mittelfeld trieb und konnte dann auch rüberlegen am Strafraum auf Niederlechner. Aber da ist dann, ich glaube es war Hoffmann oder war es Zimmermann, das muss ich jetzt sogar nachgucken, die dann im letzten Moment, im Prinzip, ich glaube es war Hoffmann in dieser Szene, die im letzten Moment noch klären können und dadurch eben verhindern, dass er zum Torschuss kommt. Darum dann letztendlich auch keine Chance. Aber das waren im Prinzip die zwei Szenen, die Pal Dardai nach dem Spiel dann als die zwei, da müssen wir eigentlich mit 2-0 in Führung gehen, Situationen schilderte. Ganz ehrlich, das waren beides keine ernsthaften Torchancen. Also so weit darf man nicht gehen. Da streut man sich ein bisschen Sand in die Augen. Ja, und das war im Grunde die erste Halbzeit. Ich glaube, die ist schnell erzählt. Da ist nicht sonderlich viel passiert. Bei Hertha hat sich Winkler verletzt und musste ausgetauscht werden, sodass der zweite Dardai-Sohn aufs Feld kam. Das war natürlich ein heißes Thema für die Medien, wie ich hinterher beim Rewatch gesehen habe. Pal Dardai und seine Söhne und dass sie dann am Ende sogar alle auf dem Platz standen. Das ging ihm, glaube ich, sogar selbst auf dem Keks, so häufig das kam.
Ja, er war in der Pressekonferenz etwas angesäuert, wenn man mal sagen sagte, so ja, ich habe diese Frage jetzt 10-mal beantwortet, dann beantworte ich sie gerne noch einmal. Und ja, dass die erste Halbzeit uns jetzt alle nicht so extremst erfreut hat und mit großen Chancen gesegnet war, konnte man unter anderem auch daran merken, dass das Sportstudio sie einfach komplett geskippt hat. Es gibt keine echte Szene aus der ersten Halbzeit, die das Sportstudio in ihrem zugegebenermaßen sehr kurzen Beitrag gestern gezeigt hat. Was mich irritiert hat, war, dass ganz kurz vor der Halbzeit Kastenmeier den Ball ziemlich lange hält, war vermutlich auch, um die Uhr ein bisschen runterlaufen zu lassen und zu sagen, komm jetzt 0-0 zur Halbzeit, lass einfach mal gut sein und wir justieren uns nochmal neu. Und dann fangen die Leute an zu pfeifen. Wir haben Pfiffe gegen Kastenmeier gehabt, eine Minute vor der Halbzeit. Und zur Halbzeitpause gab es auch irgendwelche Menschen, die meinten, oh ja, das ist ja pfeifenswert, was wir hier sehen. Vereinzelt. Das wurde Gott sei Dank, ja, vereinzelt. Also die Pfiffe gegen Kastenmeier, das war schon, fand ich schon relativ deutlich. Die Pfiffe zur Halbzeit waren vereinzelt, wurden dann glücklicherweise auch sehr schnell niedergerungen durch positive Beifallsbekundungen. Aber da habe ich auch gedacht, Leute, was habt ihr denn für eine Erwartungshaltung? Also Hertha ist ja, um mal Norbert Meyer zu zitieren, auch nicht hinter Klaxdorf. Ne?
Ich finde, es kam so aus einer Ecke, nämlich so aus der gegenüberliegenden Ecke des Stadions, also logischerweise nicht vom hinteren Tor. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die durchaus höhere Zuschauerzahl, also über 40.000 waren gestern im Stadion, was dann letztendlich doch noch ein sehr schöner Zuspruch ist, gerade auch mit Ferienanfang. Also ich schiebe es auch mal ein bisschen darauf, dass da halt auch einfach Publikum dabei ist, das wirklich nicht so fachkompetent ist. Also das hat irgendwann mal Heribert Bruchhagen bei den Leuten moniert, wir brauchen mehr Fachkompetenz im Stadion. Das fand ich immer ein sehr schönes Bonmot. Und ja, also wer wirklich meint, nur weil Kastenmeier ein bisschen länger abwartet, bis sich eine gute Passgelegenheit bietet, wer da meint, pfeifen zu müssen, der hat wirklich keine Ahnung.
Ja, da gibt es wirklich genug von im Stadion.
Da muss ich dann auch sagen, ja, das sind dann Zuschauer, die doch eher gelegentlich dahin sind. Vielleicht haben sie sich überlegt, ja, jetzt während der Ferien nehme ich mal das Kind mit ins Stadion und da will ich jetzt aber auch was geboten bekommen. Und die erste Halbzeit war sicherlich wirklich kein attraktives Fußballspiel. Aber das geht natürlich gar nicht. Und da auch zur Halbzeit zu pfeifen, also natürlich kam das nicht aus dem Supporters-Bereich, den, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen sollen, der wirklich exzellent war. Und das habe ich lange tatsächlich, also ich würde sagen, jetzt seit Corona nicht so erlebt, dass wir also gerade in der Schlussphase einen exzellenten Support im Stadion hatten. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es da intern auch in den Supporters-Bereichen gewisse Neuausrichtungen gab und Absprachen. Wir wissen ja, dass der Capo der Ultras Ende letzter Saison sich geändert hat, aber es ist natürlich Quatsch, das immer auf eine einzelne Person irgendwie runterzudampfen. Aber ich muss echt sagen, das war jetzt auch seit Corona gestern mal wieder mit der beste Support. Diese paar Pfiffe, die es da gab, und das war damit auch gegessen, das Thema. Das muss man dann auch sagen, ne? Das kam nicht wieder.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das war schon sehr ordentlich.
Was ich mir vorstellen kann, Daniel Thun hat ja nach dem Spiel gesagt, er habe sich mit Vertretern der Ultras getroffen am vorgestrigen Abend. Vielleicht war das nochmal so ein Schub, dass sie sich irgendwie miteinander abgesprochen haben, gesagt haben, komm, jetzt gehen wir mal richtig Gas. Aber ich fand es auch einen weit überdurchschnittlichen Support, was mich nochmal überrascht hat, weil ich dachte, das wäre so ein Agreement, was die organisierte Fanszene mit dem Verein habe. Es wurde sehr viel Pyro im Heimblock gezündet. Als erfahrener Stadionbesucher und auch durchaus, sagen wir mal, jemand, der es mag, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal etwas heller leuchtet im Stadion, kenne ich das natürlich hauptsächlich aus dem Gästebereich. Da haben die Herthaner ja auch eine sehr schöne Pyroshow abgezogen mit vielen weißen Fackeln. Das sah hübsch aus, nicht so viel Rauch, das ist ja auch gut, dass man auch noch trotzdem was vom Spiel sehen kann. Aber dass die Fortuna-Fans da immer mal wieder vereinzelte Leuchtfeuer abgefackelt haben, fand ich schon bemerkenswert und etwas überraschend. Und wenn ich da meinen persönlichen Senf nochmal zugeben darf, ich finde es immer so ein bisschen doof, wenn dann irgendwie alle 8 Minuten eine Fackel an ist. Dann macht doch einfach mal alle zusammen, dann sieht das schön aus, dann haben wir das auch hinter uns. Aber so alle Nase lang ein so ein trauriges Fackelchen, naja, so richtig den Effekt hat das glaube ich auch nicht.
Ja, und wo wir gerade bei der Kritik sind, bevor wir uns vielleicht noch kurz über die außerordentlich gute Choreo austauschen, was wirklich auch ein bisschen unsäglich ist, ist, die gegnerischen Spieler bei Eckbällen zu bewerfen. Und wenn es auch nur Papierkügelchen sind, aber das muss einfach nicht sein. Was soll dieser Quatsch? Man kann sie ja gerne beleidigen. Das ist ja vollkommen legitim.
Wer würde sowas denn machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es flogen ja auch hinterher noch tatsächlich Becher auf einen unserer Spieler, ich meine Tanaka war es, der in der Nachspielzeit an der Seitenlinie lag, wobei ich glaube, erkannt zu haben, dass das eine Delegation unserer Gäste gewesen sein könnte, denn nach dem Spiel gingen also einige Hertha-Spieler auch Trikot ausziehend eben zu diesem Bereich und überreichten ihre Verlierertrikots an die weitgereisten Gäste, sodass ich mir vorstellen kann, dass da trotz der Tatsache, dass das natürlich feinste Haupttribünenplätze waren, möglicherweise Menschen saßen, die der Fortuna nicht so wohlgesonnen waren, weil ansonsten kann ich mir eigentlich keinen wirklichen Grund vorstellen, warum der Spieler, der verletzt an der Außenlinie liegt, mit Bierbechern beworfen werden sollte von den eigenen Fans. Das wäre mir dann doch etwas unplausibel.
Sei es drum. Wie ich schon sagte, am Anfang des Spiels gab es, das macht man natürlich gerne zur Saisoneröffnung, so eine Choreografie unserer Südtribüne. Und die sah sehr schön aus. Und Jetzt müsste ich tatsächlich mir das Bild nochmal mit dem Text vor Augen rufen. Es war aber im Prinzip ein sehr schöner Bezug, nämlich auf Fortuna für alle. Damals, heute immer, kein Preis zu hoch, um dich zu sehen. Ist natürlich ein bisschen gemünzt auf die Fortuna für alle Aktionen, also auf die Gratis-Heimspiele, die es da demnächst geben wird. Jetzt nicht zwingend als Kritik, ne? Aber um im Prinzip auszudrücken, ja, also natürlich zahlen wir auch gerne für das, was wir hier zu sehen bekommen. Und ja, also eine tolle Choreografie, sah einfach sehr hübsch aus. Jetzt nicht ein absolutes Spektakel, aber ja, sowas will man natürlich sehen, sowas macht Spaß. Und die Spieler haben es auch wahrgenommen, weil es ja dann vor Anpfiff passierte und man konnte auch sehen, wie sich das kurz angeguckt habe. Ich glaube, das ist auch immer sehr schön. Runde Sache.
Ja, Daumen hoch.
Genau. Ja, das war unsere Halbzeitpause und dann gehen wir doch in die zweite Hälfte, die ich sag mal, dann auch relativ kurzfristig und schön begann. Andi, möchtest du denn schildern, was in der 51. Minute passierte?
Oh ja, sehr gerne. Es gibt einen Einwurf für die Fortuna. Die Hertha ist nicht sortiert in der Abwehr. Rehse steht irgendwo im gefühlten Niemandsland bei diesem Einwurf, sodass Zimmermann auf Appelkamp werfen kann, der den Ball durch die Beine des Herrn Rehse prallen lässt, zurück auf Zimmermann, der dann nicht schnell genug angegriffen wird und von der halbrechten Position aus eine butterweiche Flanke hineinsetzen kann. Ginczek, sagt man Ginczek oder Ginczek? Ich bin da immer ein bisschen unsicher, aber eben dieser Spieler sagt im Interview hinterher, ja, ich habe gesehen, die Flanke kommt ein bisschen kurz und dann stiehlt er sich aus seiner Bewachung heraus an den kurzen Pfosten, hat dort dann keinen Gegenspieler, braucht nicht einmal hochspringen, um seinen Kopfball anzusetzen, lässt den Ball also, ja, beim Fuß würde man sagen, über den Spann rutschen, lässt ihn über den Scheitel wischen und der Ball geht unhaltbar für den Torhüter in die lange, flache Ecke. Und es steht 1-0. So habe ich das gesehen.
Ja, also er hat schon einen Gegenspieler, der pennt halt nur in der Situation. Das ist Kämpf nämlich in dem Fall. Und was man an dem Tor ja sagen muss, also Ginczek stiehlt sich da so ein bisschen rein. Ja, Sören Gonter wurde nicht müde zu betonen auf Sky, dass sein ehemaliger Trainer Dirk Schuster immer erzählt hat, am ersten Pfosten liegt das Geld, was er auch immer damit ausdrücken wollte. Und auch Ginczek ging ja dann darauf ein, nach dem Motto, ja, ich habe in der Vorbereitung schon erlebt, dass wir da häufiger die Bälle hinkamen, aber da war ich dann nie bereit. Und jetzt hat er sich da im Prinzip so im letzten Moment reingestohlen. Ich glaube, Kempf hat einfach gedacht, dass er den Ball einfach simpel klären konnte, bis auf einmal Ginczek kurz vor ihm auftauchte und das Ding in die lange Ecke nickte. Und das war einfach sehr clever gemacht, das muss man einfach so sagen. Und Ginczek ist natürlich ein Spieler, der bei großen Teilen der Fans kritisch gesehen wird. Aber statistisch hat er jetzt saisonübergreifend das dritte Pflichtspiel in Folge schon getroffen. Und wir haben ja, ich glaube, letzte Folge haben wir das ein bisschen angedeutet. Mir ist es nämlich bei Turo, du erinnerst dich, bei dem Spiel schon aufgefallen, dass ich ihn enorm, dass ich fand, dass er, sagen wir mal, etwas an Masse verloren hatte und ihn auch durchaus explosiver fand. Und das deutet er so ein bisschen an, dass er aktuell sehr fit ist. Muss man bei Ginczek immer das Fragezeichen machen, wie lange wird das der Fall sein? Und dass er, ja, diese Saison möglicherweise uns da nachhaltig helfen kann, da vorne. Denn dass dieser Spieler Qualität hat, das sieht man, wenn man in seine Vita reinguckt. Und so ein Gonter meinte, wäre er nicht verletzt gewesen, dann wäre er auch Nationalspieler geworden.
Ja. Hot Take.
Genau. Also, weiß ich jetzt nicht, aber Fakt ist, dass Ginczek, er hat diese Szene, er hat dann auch, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch, aber ich greife es jetzt mal vorweg, er hat dann noch eine zweite sehr gute Torchance ein paar Minuten später.
Das macht er wirklich gut da.
Wo er einen hohen Ball mit dem rechten Fuß, mit dem Rücken zum Tor stehend annimmt, sich dann auch auf rechts dreht und diesen noch abtropfenden Ball, weil er aus der Luft kam, dann Volley Richtung Tor befördert und wirklich ganz knapp am Kreuzeck vorbei letztendlich schießt. Da hätte der Torwart wahrscheinlich keine Chance gehabt. Das waren seine Torchancen, das war aber natürlich eine enorm undankbare Partie für einen Torjäger. Thun hat hinterher auch gesagt, ja, er kennt ja Toni Leistner aus Hamburg und sich gegen den durchzusetzen ist halt auch immer ein hartes Brot. Und wenn es nur diese zwei Szenen sind, aber eine davon ist ein Tor und dann hast du als Stürmer letztendlich alles richtig gemacht und der Partie dann auch deinen Stempel aufgedrückt. Also gerne mehr so, Daniel Ginczek. Da freuen wir uns, sollte das klappen. Nicht, dass wir nicht trotzdem uns vielleicht noch jemanden im Kader für die Offensive zusätzlich zu ihm und Vermaay wünschen würden. Aber das wäre natürlich toll, wenn wir den wichtigen Fixpunkt in der Offensive gar nicht mehr verpflichten müssen, sondern bereits im Kader hätten.
Genau. Wir sind in der 51. Minute. Die Fortuna macht das Tor und alle glauben jetzt, ja, jetzt muss aber Hertha kommen. Aber sie kamen erstmal nicht. Also die ersten Minuten nach dem Tor haben wir uns auch etwas fragend in die Augen geschaut und gesagt, oh, die spielen ja jetzt erstmal so weiter wie die ganze Zeit. Also nach hinten versuchen, Fußball zu verhindern und nach vorne dann versuchen, Konter zu setzen. Wobei sie das dann in der Folge des Spiels, finde ich, etwas besser gemacht haben. Es gab dann eine Situation, wo Sifuik den Ball im Mittelfeld verlängert und dann ein Hertha-Spieler, der da heißt Richter, frei aufs Tor zu laufen kann und oder einigermaßen frei von aus der halbrechten Position aufs Tor zu laufen kann und dann Kastenmeier ihn hält.
In die Mitte aber abklatscht. Also genau. Er hält ihn, aber es ist ein bisschen unglücklich, weil der Ball im Prinzip in die Mitte abgeklatscht wird, landet an der Strafraumgrenze und da hält dann einer der Dardais, in dem Fall Marton, hält dann drauf, aber Zimmermann klärt den Ball zur Ecke, also hält den Fuß sozusagen rein, dass er nicht mehr aufs Tor kommt. Aber das war dann im Prinzip so ein bisschen der Aufwachmoment für die Hertha, denn genau, wie du schon sagtest, wer dachte, dass die Hertha unmittelbar kommt nach diesem Tor, der hat die Rechnung ohne Pal Dardai gemacht. Die haben erstmal ihren Stiefel weitergespielt, sind aber mit der Szene sind sie ein bisschen aufgewacht und dann gab es eben noch eine weitere Szene, bei der, ich glaube, Niederlechner ist es in der halblinken Position, fast zum Schuss kommt, also er kann da weit, also kann da im Prinzip Volley draufziehen aus einem bisschen spitzen Winkel, aber halt sehr nah am Tor und De Weijs, der sich schon vorher ein bisschen wehgetan hatte, ich weiß aber auch nicht, oder ist es die Verletzung aus dem Bochum-Testspiel, die da wieder kam, springt in diesen Schuss, hält also wirklich sensationell noch den Fuß im allerletzten Moment rein und klärt damit zur Ecke. Das war tatsächlich doch durchaus gefährlich. Allerdings mit der Folge, dass De Weijs dann nicht weiterspielen kann und Siebert zu seinem zweiten Zweitliga-Einsatz für die Fortuna kommt. Den ersten hatte er unter Uwe Rösler damals ja gegen Jahn Regensburg. Und ja, man kann sofort sagen, es ging nahtlos dann defensiv da aber weiter. Siebert hat ein bärenstarkes Spiel nach seiner Einwechslung gemacht und hat dann seinerseits auch noch die ein oder andere Szene später gehabt. Aber in dieser Phase passiert dann auch relativ viel. Die Hertha kommt, wie gesagt, ins Spiel und hat dann auch entsprechend, also dazwischendurch war diese zweite Chance von Ginczek. Und dann wird es tatsächlich ein Fußballspiel.
Es gab noch eine Situation von Reese, ne? Es gab, glaube ich, noch eine Situation von Reese, wo er aus linker Position gegen Kastenmeier anläuft und Kastenmeier den dann gut um den langen Pfosten noch wegparieren kann.
Die kam danach.
Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, weil ich hatte es in der Wiederholung, hatte ich gedacht, es wäre De Weijs, der im Aufbauspiel den Ball vertüdelt und dann zu dieser 3-gegen-2-Situation führt. Deswegen müsste es eigentlich...
Ach, die meinst du? Das ist die Situation, die zu dem Schuss führt, den Kastenmeier in die Mitte klatscht.
Ich glaube nicht.
Nein, denn die von Reese, also Reese führt den Ball in der Situation, aber er schließt nicht ab. Und Reese ist aber derjenige, der dann in der 66. abschließt, nämlich auf die lange Ecke und Kastenmeier lenkt den dann noch zur Ecke. Da, Sören Gonter sagte im Fernsehen salopp, ja, den muss er halten. Ich sage, also wäre schon gut, wenn er den hält, aber das ist schon eine starke Parade in dem Moment. Und da muss man einfach sagen, da in dieser Phase hat uns Kastenmeier durchaus im Spiel gehalten. Wir waren zwar jetzt nicht komplett wackelig da hinten, aber der Druck wurde höher. Glücklicherweise, dann wurde auch nochmal gewechselt, also Vermaay kam für Ginczek und Engelhardt kam für Ioa, dann ging Appelkamp auf die linke Seite und Tanaka ging so ein bisschen weiter nach vorne, nicht wirklich auf eine Zehnerposition, aber wurde so ein klarerer Achter als die beiden Sechser, Sobotka und Engelhardt. Und das beruhigte das Spiel dann durchaus wieder, also gerade auf Hertha-Seite kam man dann wieder nicht mehr zu Chancen. Also im Prinzip alles richtig gemacht. Und ja, unser Kader ist dünn in der Breite, aber eben so dünn dann auch nicht, dass man nicht auch mal von der Bank noch ein bisschen nachlegen könnte. Nochmal, natürlich wissen wir alle, wir brauchen Leute auf Außen, wir brauchen Leute auch in der Offensive. Aber die Leute, die da sind, mit denen lässt sich eben auch arbeiten. Das wollte ich damit nur sagen.
Was sagst du zu Engelhardts Pflichtspieldebüt für uns? Ich fand ihn am Anfang ein bisschen nervös. Er hatte 1, 2, 3 Fehlpässe, die er gespielt hat, die Gott sei Dank nicht zu doll wehgetan haben. Hinterher wurde er dann stabiler, aber ich sag mal, ich wünsche mir da mehr.
Er hat es insgesamt ordentlich gemacht. Er hat zu dieser Stabilisierung mit Sicherheit auch beigetragen. Er hatte so, ja, 2, 3 Situationen, da war er noch nicht so ganz auf der Höhe, die ich glaube auch der Nervosität schulden würde. Er hat einmal so einen komischen No-Look-Pass im Mittelfeld gespielt, der auch bei Hertha landete, wo ich auch gedacht habe, ja Junge, guck doch hin. Aber ja, er hat zumindest es angedeutet und er hat aber auch ein paar Zweikämpfe gewonnen, so dass die Hertha eben dann kaum noch vor unser Tor kam. Im Gegenzug aber die Fortuna durchaus nochmal mit der einen oder anderen Chance. Unter anderem gab es einmal eine Flanke, ich glaube es war dann Appelkamp auf Klaus, der den einen Kopfball knapp am Tor vorbeisetzt und gerade in der Schlussphase gibt es dann, ja, ich sag jetzt mal, eine super Chance und jetzt sind wir schon in der 82. Minute, glaube ich. War es die? Oh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, genau. Da ist es Tanaka, der im Prinzip im Mittelfeld ins Dribbling geht und sich gut durchsetzt. Vermei kommt außerhalb des Strafraums an den Ball, lässt dann mit einem guten Trick einen Verteidiger austanzen, passt drüber auf Appelkamp auf links, der wiederum den zweiten Innenverteidiger austanzen lässt, schießt dann auf die lange Ecke, Christensen hält und den Nachschuss setzt Klaus knapp vorbei und dann ist es aber leider abseits. Also, aber das war eine super Konterchance, wenn man die noch ein bisschen besser spielt, dann war es die. Und ja, danach kamen dann nochmal Niemitz für Klaus und Uschino auch für Zimmermann. Zimmermann, der nicht nur das Tor vorbereitet hat, sondern das ist mir dann doch auch im Rewatch aufgefallen, wirklich sehr viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Also defensiv war Zimmermann da wirklich überragend. Und Uschino, ja, Dengincek hatte diese Woche in einem Interview gesagt, dass Uschino endlich eine Alternative sei. Und ich finde, das konnte man sehen. Der hat auch nahtlos da hinten verteidigt, hat auch 1, 2 Situationen gut weggehauen. Und er hat auch gezeigt, dass er vor allem ein durchaus ordentliches Tempo hat. Gegen ja auch nicht die langsamen Leute wie zum Beispiel Reese auf der Seite. Das hat er schon recht gut dann gemacht. Und Niemitz hat sich vor allem mit Sefoik 2 Duelle bei Kontern geliefert. Niemitz ja wirklich Spieler mit enormem Tempo und das ist natürlich eine Waffe, die der Junge hat. Er hat noch so ein bisschen Defizite so bei der Ballkontrolle und der Technik. Er ist jetzt auch definitiv kein Spieler für enge Räume, aber wenn du natürlich in Führung liegst und dann solche Kontersituationen hast, da ist er wirklich richtig guter Mann dafür. Er hatte im Prinzip nur das Problem, dass Zefoik an dem Tag ein ebenfalls sehr starker Gegenspieler war und dass es deshalb mitunter schwierig war für ihn, sich durchzusetzen. Aber er hat da ein bisschen Alarm durchaus gemacht und sowas sorgt natürlich dann auch immer für die dringend nötige Entlastung, von der ich mir aber ja ein bisschen mehr noch gewünscht hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann wirklich in den Seilen hingen und so, aber wir haben Hertha ein bisschen zu sehr Richtung Tor zumindest kommen lassen, ohne dass sie dann zu den ganz großen Abschlüssen nochmal gekommen wären. Und ein bisschen hätten wir dann noch gehabt. Wir hatten noch ein paar Flanken, an denen wir aber meistens vorbeigesprungen sind. Und es gab eine sehr schöne Szene, ich glaube, es war nicht in der Nachspielzeit, aber kurz davor, als einmal nach einer Standardsituation, nach einer Ecke noch Hoffmann vorne ist, Appelkamp flankt, also auch hier nochmal butterweich, wirklich schöne Flanken von Appelkamp, auf Hoffmann in der Mitte. Der Torhüter muss im Prinzip auf die lange Ecke noch rüberrennen und ist eigentlich gar nicht im Tor in dem Moment, weil er halt am kurzen Pfosten stand. Und Hoffmann hätte im Grunde nur gerade ins leere Tor einnicken müssen.
Ich glaube, er trifft ihn aber auch nicht komplett richtig. Also ich glaube nicht, dass er ihn bewusst extra nochmal besonders in die lange Ecke spielen wollte, sondern
ja. Auf jeden Fall geht der Ball dann letztendlich vorbei. Und das war dann etwas schade. Das hätte dann auch das 2-0 sein können.
Hätte uns alle etwas beruhigt.
Genau, aber ich glaube, man kann jetzt insgesamt sagen, ja, das war letztendlich, weil wir doch die Hertha größtenteils unter Kontrolle hatten, ein verdienter 1-0-Heimsieg. Sicherlich keiner mit Glanz und Gloria. Das war nicht so ein chaotisches Spiel wie am Abend vorher. Aber Fortuna hat gezeigt, worauf es ankommt in der zweiten Liga, nämlich seriöse Zweikampfführung, vor allem das eigene Tor sauber zu halten. Das ist etwas, was uns vor allem in der Rückrunde letzte Saison gar nicht so häufig gelungen ist. Und ich persönlich finde, ja, das lässt einen wirklich zuversichtlich in die Zukunft blicken, das Spiel.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich denke, das war eine ganz ordentliche Auftaktleistung. Und jetzt können wir mit ganz gutem Gefühl die nächste Reise antreten, die wir zu meistern haben.
Genau.
Aber davor würde ich gerne mit dir über etwas Kulinarisches sprechen, Thorsten.
Richtig, da haben wir eine neue Rubrik. und die heißt so.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche. Leute, die mich schon länger kennen und meine Fußballbesuche und mir vielleicht auch persönlich bei Instagram folgen, die wissen, ich teste die Bratwürste dieser Republik und natürlich auch stets bei der Fortuna. Und die erste Wurst der Saison aß ich natürlich bei uns im Stadion. Dazu muss man vielleicht sagen, bei uns im Stadion gibt es verschiedene Orte, logischerweise, an denen man eine Bratwurst erstehen kann. Aber es gibt, ich sag mal, einen Ort, der aus meiner Sicht der beste ist dafür. Und zwar ist das der Schwenkgrill, der sich in der Kurve zwischen Haupt- und Südtribüne befindet, außen auf dem Plateau der Arena. Da gibt es meiner Meinung nach eine gute Wurst. Es gibt natürlich noch die mobilen Gasgrillstationen, die sich so rund um das Stadion auch außerhalb befinden. Und dann gibt es die Stationen innerhalb des Stadions, wo man natürlich auch Getränke kaufen kann, mit den Bratplatten. Dort eine Wurst zu kaufen, ist, sag ich mal, ein Kardinalsfehler, den man auf gar keinen Fall machen sollte. Da ist die Wurst eben im Fett auf der Platte gebraten. Da ist die Wurst ja häufig auch schon vorab zubereitet, sodass sie nicht mehr ganz frisch ist, wenn man sie erhält. Da sage ich von vornherein Finger weg, und das tue ich mir persönlich auch nicht an. Deutlich besser, und das ist dann sozusagen die zweite Stufe an Wurst, sind eben die mobilen Stände, Gasgrillstände außerhalb der Arena. Da gibt es eine durchaus ordentliche Wurst, aber wenn man eine wirklich, wie ich finde, auch im ligaweiten Vergleich gute Wurst haben möchte, dann geht man zu dem einen Stand mit dem Schwenkgrill. Dort gibt es sozusagen die Wurst von der Holzkohle. Die ist meist sehr gut zubereitet und hat auch ein ordentliches Brötchen. Denn zu einer guten Stadionwurst gehört genauso gut ein gutes Brötchen. Und das war leider gestern so ein bisschen die Schwäche. Das Spiel war halt samstagsabends und die Brötchen waren zwar vom Tage, aber sie waren offenkundig morgens früh zubereitet, sodass sie am Abend nicht mehr ganz frisch waren. Sie waren etwas knautschig, waren auch schon etwas porös und brüchig. Die Wurst selbst ist wirklich da sehr gut schmackhaft, hat ein ordentliches Aroma. Es ist natürlich eine Industriewurst, das heißt also in Masse gefertigt, nicht vom lokalen Düsseldorfer Metzger. Das macht sich ja sozusagen auch immer bemerkbar. Aber ja, das ist logischerweise oder prinzipiell ist das ganz ordentlich. Nur letztendlich hat das Brötchen gestern so ein bisschen den Wermutstropfen geliefert. Aber insgesamt, wie gesagt, am Schwenkgrill im Stadion bei uns gibt es immer eine gute Wurst. Ich bewerte die Wurst immer nach Kartoffeln. Das mag jetzt komplett absurd wirken und das ist es auch. Das ist der Tatsache geschuldet, dass, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst sucht ihr wieder nach meinem alten Blog und findet ihn auch noch. Aber sagen wir mal, es hatte mit Kartoffeln zu tun. Und aus diesem Grund gibt es immer eine Wertung zwischen 1 und 5 Kartoffeln. Gestern, das waren für mich 3 Kartoffeln. Normalerweise schafft diese Wurst dort und das Brötchen schaffen bei mir normalerweise auch 4. Aber ja, es hat gestern nicht sollen sein. Aber es ist eine lange Saison und gerade die Düsseldorf-Wurst werden wir noch häufiger bewerten können.
Genau. Ja, ich bin normalerweise derjenige, der die Krakauer dann in Düsseldorf isst. Aber da wir gestern zusammen vor dem Spiel noch essen waren, war ich so stuffed, dass ich mir die Wurst gespart habe. Insofern kann ich also jetzt auch kein minder qualifiziertes Urteil über diese Wurst abgeben. Aber wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, kann ich vielleicht auch zu den anderen kulinarischen Besonderheiten der jeweiligen Stadien etwas aussagen.
Genau, gestern vorm Spiel waren wir im Hitchcock. Ich glaube, so einen kleinen Shoutout können wir schon machen. Da gibt es wirklich exzellentes Hütchen und auch schöne Craft-Biere auf der Nordstraße in Düsseldorf, wer da noch nicht war. Und vielleicht auch das selbstgebraute Alfred Hitchcock einmal ausprobieren möchte, auch wenn es es gestern leider nicht gab, was ein bisschen doof war. Hitchcock, ja. Also ist keine Werbung hier, keine bezahlte Werbung. Bezahlte Werbung, wie absurd die Vorstellung.
Ja, aber mein Sohn sagt, es war das beste Essen, was er jemals hatte. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig, da ich normalerweise für uns zu Hause hier koche. Aber es war das beste, Papa, es war das beste Essen, was ich jemals gegessen habe. Ich sage, das beste Hühnchen, nein, das beste Essen.
Ja, bis ihr dann morgen bei McDonald's wart oder so. Ja, das war das Beste, was ich bisher gegessen habe. Gut, aber dein Sohn ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn nächstes Wochenende geht es nicht nur für die Fortuna, sondern auch für uns zum FC St. Pauli nach Hamburg.
Ja, richtig. Und mein Sohn kommt mit, er hat die Auswärtsreisen begonnen. Wir waren letztes Jahr mit ihm zusammen in Offenbach und in Bielefeld und in Kaiserslautern waren, glaube ich, seine drei Auswärtsfahrten im vergangenen Jahr. Und er hat es sich dann nicht nehmen lassen zu sagen, Mensch, Vater, nimm mich doch mit nach St. Pauli, da war ich noch nie.
Ja, so spricht sein Sohn wirklich.
So ähnlich sprechen Jugendliche, er ist nicht ganz jugendlich, er ist noch ein bisschen jünger. Und er freut sich aber wahnsinnig drauf. Ich freue mich auch drauf, obwohl ich natürlich schon mit dir, Thorsten, gemeinsam ein paar Mal öfter beim FC St. Pauli war, nicht zuletzt erst vor wenigen Monaten. Aber wir werden uns wieder im Hotel aufhalten, in dem wir auch das letzte Mal waren. Als kleine Familie sind wir dort im Familienzimmer untergebracht. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, das wird toll.
Aber lass uns doch aufs Sportliche gehen.
Ganz genau. Ja, der FC St. Pauli, die beste Mannschaft der Rückrunde, und weil sie gestern ebenfalls in Kaiserslautern gewonnen haben, damit auch die beste Mannschaft der zweiten Liga im Kalenderjahr. Das ist ja logisch, wenn man sich mathematisch auskennt. Und damit natürlich nicht bei wenigen und übrigens auch bei mir als durchaus Aufstiegskandidat gesehen, haben jetzt diesen Sommer allerdings mit Leert Parkarada und auch mit Daschner in der Offensive haben sie zwei sehr wichtige Spieler verloren, also so ein bisschen analog wie die Fortuna, die ja auch zwar grundsätzlich zusammengeblieben ist, aber da eben wichtige Leute verloren hat. Und dafür ein bisschen dazugekommen ist jetzt Albers aus Regensburg, wuchtiger Mittelstürmer, den kennt man ja auch, denke ich, wenn man sich in der zweiten Liga ein bisschen auskennt. Keiner mit der ganz großen Torquote, weshalb ich den Sturm immer noch so als die Achillesferse des FC St. Pauli sehe, aber sicherlich als Zielspieler, als Wandspieler durchaus ein wichtiger Mann. Schaut man sich aber die Aufstellung von St. Pauli gestern in Lautern an, dann sieht man ähnlich wie bei uns eine Vertrautheit unter den Spielern. Die meisten waren schon länger da. Interessanterweise wurde auf links Parkarada von Lars Ritzka ersetzt, der jetzt zuletzt eigentlich eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam und kam vor 2 Jahren aus Ferl, der also die linke Seite dabei beackert hat, der hat natürlich jetzt nicht dieselbe Qualität. Also das ist sicherlich schon eine Schwächung. Albers hat jetzt gestern auch nicht, also ich kann mich jetzt zumindest nicht an nachhaltige Szenen erinnern, aber wofür der FC St. Pauli im Prinzip auch schon in der Rückrunde bekannt war, und ich glaube, das setzt sich diese Saison fort, ist die enorm starke Abwehr. Also da haben sie auch gestern mit dem Esten, mit Metz, mit Smith und mit Medic, so er denn bleibt, bei ihm gibt es so ein bisschen Gerüchte, dass er noch gehen könnte, haben sie wirklich eine enorm starke Dreierkette. Dahinter mit Vassili, einem auch, ich sag mal, ordentlichen Torhüter. Meiner Meinung nach gibt es bessere in der zweiten Liga, aber er ist mit Sicherheit kein schlechter. Ja, und dann eben im Mittelfeld diese Mischung aus Marcel Hartl, der halt fürs Spielerische ein bisschen zuständig ist, und Jackson Irvine.
Der Zerstörer Irvine.
Genau, der jetzt auch Kapitän ist, der aber natürlich wirklich ein Spieler auch mit sehr viel präsent ist. Also das ist sicherlich unserer Kombi aus Tanaka und Sobotka durchaus ebenbürtig und ja, mit dem Trainerwechsel dann in der Rückrunde hatten sie es halt geschafft. Von wem auch immer. Timo Schulz, mein Gott. Von Timo Schulz zu, ich glaube...
Fabian Hürzeler.
Ich habe jetzt Jens gedacht. Jens Hürzeler? Wieso Jens Hürzeler?
Das ist dessen Bruder.
Fabian Hürzeler hat sie sehr stabilisiert, setzt jetzt auch stärker auf Außenbahnspieler wie Saad und Metcalf jetzt gestern zum Beispiel. Und ja, insgesamt, das haben wir auch im Spiel im Mai schon gesehen, ist das ein dickes Brett, was es zu bohren gibt. Was ist so deine Erwartungshaltung für das St. Pauli-Spiel?
Ich hoffe, dass es ein torreicheres Spiel wird als beim letzten Mal. Also, dass zumindest irgendein Tor fällt, denn wir hatten ja ein schönes 0:0 im letzten Spiel. Ich glaube aber, dass wir uns auch wieder schwer tun werden. Wir werden nicht im Harakiri nach vorne gehen, sondern so wie gestern Abend auch, glaube ich, aus einer abwartenden Position, auswärts sicherlich noch mehr als zu Hause. Und dann glaube ich, dass sich ein ähnliches Spiel entwickeln wird, wie es das gestern war. Nämlich ein sehr abwartendes, sehr auf Sicherheit bedachtes Spiel, in dem beide Teams erst einmal schauen werden, dass die Null steht. Und dann wird, glaube ich, auch wieder die Mannschaft die Nase vorn haben, die es schafft, die wenigen Torchancen, die es vermutlich geben wird, dann zu machen. Und da hoffe ich natürlich, dass das so Fortuna sein wird. Ich glaube nicht, dass bis nächster Woche irgendetwas sich transfertechnisch noch getan haben wird, dass wir da jetzt irgendwelche besonderen Neuzugänge dann präsentiert bekommen. Genauso ist es aber, glaube ich, auch beim FC St. Pauli. Da ist es ähnlich. Der erste Anzug sitzt sehr gut. Und auch da muss dann, glaube ich, noch ein bisschen nachgelegt werden, dass da etwas mehr Breite von der Bank kommt, wenn man sich anguckt, die Spieler, die gestern eingewechselt worden sind. Also mein Tipp ist ein 1:1.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sag nicht 0:0.
Nein. Mein Tipp ist ein 1:1. Ich glaube, dass wir uns auf einem ansehnlichen Niveau neutralisieren werden. Die Fortuna wird mit 1:0 in Führung gehen und dann im Verlaufe des letzten Drittels der zweiten Halbzeit das 1:1 fangen und am Ende werden aber alle damit zufrieden sein müssen.
Das ist jetzt schon sehr spezifisch.
Ja, das ist eine sehr spezifische Voraussage, der ich mich messen lasse.
Na gut. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil aus meiner Sicht, dass wir jetzt eben diesen ersten Dreier eingefahren haben. Wir haben keinen Druck auf St. Pauli, können sicherlich auch mit dem Unentschieden dort gut legen. Und das wäre sicherlich eine andere Situation gewesen, wenn wir jetzt das erste Spiel schon verloren oder nur unentschieden gespielt hätten. Dann droht einem ja bei einer Niederlage auf St. Pauli quasi der Fehlstart, sodass wir jetzt da wirklich, sag ich mal, mit breiter Brust und Zuversicht hingehen können. Ja, oder hinfahren können. Ja, für uns geht's dann Freitag los. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder und sehen dann, wie es gelaufen ist, oder? Was meinst du?
Ja, also ich wäre dabei.
Ja, das klingt gut.
Ich habe da noch nichts vor an dem Tag nach dem Spiel, glaube ich.
Wir melden uns also dann hoffentlich ja auch nächstes Wochenende noch wieder. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Eine schöne Woche und bis bald. Also ja, Moment. Vielleicht können wir noch kurz sagen, man findet uns jetzt wirklich unter Gebrabbelrot-Weiß nahezu überall. Instagram, Twitter etc. Sucht mal nach unserem Namen, da werdet ihr uns finden. In diesem Sinne, macht es gut.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüss.